Klimawandel, Krieg, Corona. Und jetzt?
Die Probleme kennen wir, doch was sind die Lösungen?
Wir schauen uns an, was in der Gesellschaft bereits passiert und sprechen darüber, was noch getan werden muss.
Wir? Das sind Sarah Kröger und Alina Jensen, zwei Journalistinnen aus Berlin.
Für euch interviewen wir Menschen, die Ideen haben, wie es besser geht. Zudem bekommt ihr in jeder Folge Handlungstipps für den Alltag.
Und jetzt? Der Podcast für Menschen, die Perspektive wollen.
Hallo Sarah.
Hallo Alina.
Diese Folge tanzt ein bisschen aus der Reihe. Wir sind nämlich heute nur zu zweit und wir wollen zusammen auf unsere erste Staffel zurückblicken und auch einige von euren Fragen beantworten. Und am Schluss möchten wir noch einen kleinen Ausblick geben, wie es weitergeht.
Ja, ich bin auch schon ganz gespannt und habe auch gleich eine Frage für dich vorbereitet, Alina.
Ach, zum Aufwärmen sozusagen.
Genau, eine Aufwärmfrage. Und zwar, es ging ja jetzt viel um Essen auch, ne? Und deine Mutter kommt ja ursprünglich aus Polen. Und gibt es ein typisches polnisches Gericht, was du gerne als Kind gegessen hast und vielleicht auch noch heute gerne isst?
Ein typisches polnisches Gericht. Ja, klar. Also klassischerweise liebe ich Pierogi, die polnischen Teigtaschen. Und die gibt's in verschiedenen Varianten. Und ich mag am liebsten die, die mit Kraut und Pilzen gefüllt sind, aber auch die mit Kartoffel-Quark-Füllung. Und was ich auch liebe, seitdem ich ein Kind bin, sind Placuszki. Und das sind kleine Apfelfangküchlein, die in der Pfanne zubereitet werden.
Oh, das klingt aber sehr lecker.
Ja, kann ich dir auch mal kochen.
Sehr gerne.
Ja, wir wollen jetzt noch einmal zurückblicken auf unsere erste Staffel. Die handelte von dem großen Thema klimafreundliche Ernährung und von allen Aspekten, die damit zusammenhängen. Sarah, was war denn dein wichtigstes Learning oder deine wichtigsten Learnings?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Und zwar in jeder Folge. Also es ist ja wirklich, für mich war das auch total spannend, wie vielfältig man so ein Thema aus den unterschiedlichsten Seiten beleuchten kann. Ne? Wir haben angefangen mit dieser Frage nach der Psychologie. Wie kann ich eigentlich, wenn ich eigentlich was ändern will, das auch wirklich machen? Und da haben wir auch ganz viele tolle, hilfreiche Tipps bekommen. Zum Beispiel, also was bei mir da hängen geblieben ist, ist, nutze doch sowieso Situationen, wo gerade der Alltag nicht da ist, zum Beispiel im Urlaub, wenn man eh losgelöst von den normalen Routinen ist und da dann zu versuchen, okay, jetzt fange ich vielleicht an, anders zu essen oder anders einzukaufen, weil das einfach leichter fällt zum Beispiel. Das fand ich total super. Das hatte ja die Katharina von Bronswick ganz toll erklärt. Ne? Auch dieses, dass es nicht immer um Schwarz und Weiß geht, sondern irgendwie, dass man guckt, dass man erstmal überhaupt kleine Schritte macht. Lieber überhaupt anfangen, als irgendwie gar nicht was machen. Dann haben wir uns ja auch mit den Rechten der Natur beschäftigt, was natürlich jetzt ein sehr übergreifendes Thema ist. Und da geht es darum, wie können wir die Grundbedingungen ändern? Ja, auch Gesetze vielleicht machen, dass Unternehmen mehr verpflichtet werden, auch klimafreundlicher zu agieren, wenn es um Ernährung geht und Anbau von Lebensmitteln und so weiter. Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann sind wir ja dann zur Landwirtschaft übergegangen. Natürlich total wichtig auch, wenn es um Anbau geht. Und da hatten wir auch so einen tollen Live-Podcast auch mit Jan gehabt, dem Landwirt. Und da fand ich einfach nur interessant, auch wieder zu sehen, es ist nicht immer alles so klar. Regenerative Landwirte benutzen zum Beispiel häufig noch dieses Herbizid Glyphosat, was ja sehr umstritten ist, wo dann sich viele von distanzieren, sagen, nein, das ist ja total schädlich. Auf der anderen Seite sagt Jan, das kann man alles nochmal nachhören, es ist für einen Landwirt, der allgemein in die regenerative Landwirtschaft einsteigen möchte, ein Mittel, was man, wenn man es in Maßen und richtig benutzt, auch okay ist für ihn. Natürlich möchte er in Zukunft ganz drauf verzichten, aber sagt, besser wieder als gar nicht mit der regenerativen Landwirtschaft anfangen. Ja, also du siehst, das waren so ganz viele unterschiedliche Aspekte. Wie erging es denn dir? Was waren denn deine Learnings?
Ja, also ich glaube, der wichtigste Aspekt, den man auch gar nicht oft genug wiederholen kann, ist, dass wenn man sich klimafreundlich ernähren möchte, seinen Fleischkonsum zumindest reduzieren sollte. Und dass tatsächlich, wenn jeder Mensch weniger Fleisch isst, das einen unglaublich großen Beitrag für den Klimaschutz leistet und unheimlich viele Tonnen CO2 eingespart werden können dadurch. Dann habe ich unheimlich viel gelernt im Rahmen der Recherche zur zweiten Folge. Da ging es darum, wie man am Meeresboden das Klima schützen kann. Und auch als ich mit dem Thema angefangen habe, dachte ich, was hat denn der Meeresboden mit dem Klima zu tun? Aber tatsächlich ist es so, dass unsere Ozeane unheimlich viel CO2 aus der Luft aufnehmen, wie ein Schwamm, und damit eben zu einem gemäßigten Klima beitragen. Aber durch die Art und Weise, wie wir weltweit Fischfang betreiben, nämlich mit Grundschleppnetzen, zerstören wir die Meeresböden und sorgen dafür, dass eben das CO2, was in den Böden gespeichert ist, wieder aufgewirbelt wird und das Meer dadurch weniger CO2 aus der Luft aufnehmen kann. Das hat mich erschrocken und in der Konsequenz bedeutet das ja auch, dass wir zumindest indirekt mit unserem Fischkonsum auch dazu beitragen, die Klimakrise zu verschärfen. Und da habe ich eben gelernt, es ist auch besser, weniger Fisch zu essen und wenn, dann wirklich darauf zu achten, wie wurde der gefangen.
Und das ist nicht immer ganz so leicht, haben wir auch festgestellt.
Das ist tatsächlich nicht so leicht. Also wenn man auf die Rückseite der Packung schaut im Supermarkt, da kann man die Fangmethode ablesen. In den meisten Fällen steht da tatsächlich, dass dieser Fisch mit Grundschleppnetzen gefangen wurde. Und dann kann man den Fisch gleich wieder zurückpacken. Oder man sagt sich eben, ich esse wirklich selten Fisch und informiert sich, wo kann ich guten Fisch herbekommen. Genau. Und am Schluss möchte ich auch nochmal auf die regenerative Landwirtschaft eingehen. Das war ein Thema, was mich unheimlich hoffnungsvoll gestimmt hat. Und auch hier war mir nicht bewusst, welche Rolle die Böden spielen. Auch die Böden an Land können CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen, aber durch die Art und Weise, wie wir sie bewirtschaften, eben immer weniger. Und die regenerative Landwirtschaft ist eben eine neue Form der Landwirtschaft, die dafür sorgt, dass die Böden gesund sind, dass wieder mehr CO2 in den Böden gespeichert werden kann. Und eben hat sie noch weitere vielfältige Vorteile für Umwelt und Biodiversität.
Ja, Stichwort regenerative Landwirtschaft. Wir haben auch genau zu diesen beiden Folgen ein Feedback von unserer Hörerin Debbie bekommen. Das spielen wir jetzt einmal für euch ab.
Diese regenerative Landwirtschaft, das war mir noch gar nicht so genau klar, was das ist, obwohl ich ja dieses Crowdfarming kenne. Das macht halt total Sinn von dem, was man jetzt auch aus dem naturnahen Garten hört, einfach weil da am meisten Energie gespart wird, Wasser gespart wird und die Sonne nicht so reinknallen kann. Also finde ich total super. Ich fand auch diesen Live-Vortrag, der das da dargestellt hat, hat er wirklich sehr plausibel erklärt und es war wirklich höchst interessant, war praktisch und fand ich total spannend. Das müssen einfach mehr Leute wissen und vor allem müssen mehr Landwirte das Stück für Stück umsetzen. Das ist das Ding der Zukunft, wie wir einigermaßen schaffen, unser Klima zu schützen.
Ja, wie ihr seht, ist sie ganz begeistert von dem Thema auch. Ja, das bin ich auch. Und sie hat zusätzlich noch gefragt, ob es irgendwo Karten oder eine Übersicht gibt, welche Landwirte denn schon regenerative Landwirtschaft betreiben. Und das habe ich gleich mal unseren Landwirt Jan, den wir interviewt haben, gefragt. Und er hat mir die Seite solify.org empfohlen. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und da gibt es einen Punkt Entdecken. Und da könnt ihr schon mal eine erste Übersicht von landwirtschaftlichen Betrieben sehen, die regenerativ arbeiten. Diese Übersicht ist aber leider nicht vollständig. Es gibt auch noch weitere Höfe in Deutschland, die aber vielleicht dort nicht eingetragen sind. Guckt da gerne mal drauf, das ist sehr informativ. Da wird jeder Hof auch so einzeln vorgestellt mit Fotos. Und guckt doch, ob was bei euch in der Nähe ist. Tatsächlich freuen die sich über Unterstützung. Je mehr Leute bei ihnen einkaufen, desto mehr können sie quasi sich um den Boden kümmern und um das Klima kümmern. Und übrigens, Aline, das wollte ich dir auch noch erzählen, habe ich letztens nochmal was bei der Plattform Crowdfarming gekauft, die wir ja schon mal in einer anderen Folge vorgestellt hatten.
Ah ja, stimmt, ich erinnere mich und ich kann mich gut erinnern, dass du gute Erfahrungen damit gemacht hast, allerdings einen riesigen Karton mit Kartoffeln bekommen hast und es auch nur eben in diesen großen Mengen zu bestellen war und du ein bisschen überfordert warst, wie du jetzt diese Kartoffeln aufessen sollst.
Ja, du erinnerst dich richtig und das ist am Ende fast nicht gut gegangen. Die letzten, die sahen schon nicht mehr ganz so toll aus. Für alle, die diese Plattform nicht kennen, da kann man eben saisonale Lebensmittel direkt vom Erzeuger, direkt vom Hof kaufen. Und ich war jetzt nochmal drauf, es war grau, es war kalt und ich habe gedacht, ich kaufe jetzt regenerative Mandarinen aus Italien, weil die nämlich dort gerade eben auch ja reif sind. Und letztens ist diese Kiste angekommen und die sind super lecker erstens. Ja, viel besser als irgendwelche Supermarktmandarinen. Und das Gute ist, es ist jetzt ja schon sehr kühl und wir haben einen Balkon und ich habe die Kiste einfach auf den Balkon gestellt. Und so halten die jetzt wahrscheinlich so 2-3 Wochen und das ist dann auch nicht zu viel und wir können das gut essen.
Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man manchmal Kompromisse macht, weil natürlich würde jetzt der ein oder andere Hörer vielleicht denken, langer Transportweg ist ja auch nicht so klimafreundlich, das stimmt. Aber tatsächlich werden deshalb diese großen Mengen geliefert, um das wieder auszugleichen und eben mit Produkten, die dort vor Ort gewachsen sind in regenerativen Betrieben. Das heißt, man unterstützt auch die Betriebe vor Ort.
Genau, und es ist halt ohne Umwege, es ist direkt gepflückt und dann sofort in die Kiste und zu mir gekommen, wurde nicht irgendwo noch lange gelagert und natürlich profitiert dann auch der Hof einfach davon, weil er dann am meisten Geld bekommt.
Ja. Genau. Ja, wir wollen noch ein bisschen länger bei der regenerativen Landwirtschaft bleiben. Allerdings wechseln wir jetzt unseren Standort und zwar vom Acker in den Garten. Und zwar gibt es ja die Permakultur. Und Permakultur und regenerative Landwirtschaft basieren im Prinzip auf denselben Gedanken, mit der Natur und nicht gegen die Natur zu arbeiten. Und in beidem geht es darum, den Boden zu schützen und Kreisläufe zu nutzen, die quasi selbsterhalten sind, dass man nicht so viel von außen einwirken muss. Jetzt an dich, Sarah, die Frage. Du bist ja Kleingärtnerin. Nach allem, was du bisher gelernt hast, implementierst du schon Methoden der Permakultur in deinen Garten oder hast du vor, das zukünftig zu tun?
Ja, ist eine super Frage. In so einem kleinen Garten, da kann ich eigentlich stundenlang zu erzählen, gibt es ja immer noch so eine bestimmte Kultur. Alle Vorurteile, die ihr habt, die werden bestätigt. Also da geht es schon noch viel darum, den Rasen kurz zu halten, möglichst schöne Blumen anzupflanzen, möglichst jedes Unkraut wegzuhacken. So, und das machen wir zum Beispiel nicht. Also natürlich müssen wir gucken, als wenn wir was anbauen, dass, also keine Ahnung, jetzt gerade Spinat zum Beispiel noch, dass das nicht überwuchert wird von anderen Pflanzen. Was eben gegen diese klassische Optik in so einem Schrebergarten spricht, ist eben, dass jedes Unkraut rausgenommen wird, weil das ist eigentlich total doof. Das, wie der Jan auch gesagt hatte im Live-Podcast, nackter Boden, das ist gar nicht gut. Der ist dann ungeschützt, da kommt sofort Unkraut hoch, damit er bedeckt ist. Das heißt, eine Regel ist, den Boden immer bedeckt halten, auch im Winter zum Beispiel. Das versuchen wir jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen Spinat angepflanzt und guck, dass das hoffentlich dann so über den Winter so bleibt. Dann gilt ja auch möglichst wenig umgraben. Das probieren wir auch. Also, dass wir nicht jedes Mal, jeden Frühjahr komplett alles umgraben. Wir lassen zum Beispiel, wenn jetzt die Blätter von den Bäumen runterfallen auf dem Beet, lassen wir die im Winter schön liegen. Das ist nämlich auch eine Art von Kompost. Und auch, das hat dann eher auch was mit Biodiversität zu tun, aber wir lassen zum Beispiel den ganzen Stauden, die ganzen Blumen stehen, also die jetzt verblüht sind und ein bisschen oll aussehen, die lassen wir da, weil da können kleine Insekten rein, sich noch ihren Winterschlupf suchen. Also wir versuchen das, aber da gibt es bestimmt noch viel mehr Sachen, die man noch beachten kann.
Das Letzte, was du erzählt hast, das macht auch eine Freundin so von mir. Die hat mir nämlich auch kürzlich erzählt, dass sie in ihrem Garten dieses Prinzip der Permakultur umsetzen möchte. Und zum Beispiel, dass man die Blätter im Herbst eben liegen lässt, dass da so Blätterhäufchen sind, weil da zum Beispiel Igel Unterschlupf finden.
Ja.
Ja, aber das ist doch sehr schön.
Ja, das macht auch viel Spaß. Du kannst gerne auch mal bei uns im Garten vorbeikommen und gucken im Frühjahr.
Sehr gerne. Ja, uns hat noch eine weitere Hörerfrage erreicht. Da hören wir jetzt mal rein.
Hallo Alina, hallo Sarah. Hier ist Yvonne. Ich hätte tatsächlich mal eine kleine Frage an euch. Die ist aber eher ein bisschen persönlicher. Und zwar, was war denn eure schönste Erfahrung jetzt eigentlich in dieser Zeit des Podcasts? Was hat euch selbst am meisten geflasht, dass ihr sagt, hey, das wusste ich wirklich selbst überhaupt gar nicht, bevor wir da recherchiert haben oder mit anderen drüber gesprochen haben. Genau, das wären mal meine zwei Fragen an euch.
Ja, Sarah, was war denn deine schönste Erfahrung? Was hat dich geflasht?
Gute Frage. Also ich glaube, geflasht oder überwältigt hat mich, glaube ich, auf der einen Seite das ganze Wissen, was ich so in den letzten Folgen so aufgenommen habe und gleichzeitig aber auch der Aufwand. Es war aber auch gleichzeitig genau die schönste Erfahrung, weil ich glaube, wir haben beide wahnsinnig viel gelernt, wie produziere ich einen Podcast, einfach über das ganze Thema klimafreundliche Ernährung sehr viel. Und mein Highlight war auf jeden Fall aber auch der Live-Podcast.
Mhm, ja.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch total schön, das einfach da mit Publikum direkt zu machen. Das war eine ganz tolle Atmosphäre. Wir haben noch viele gute Gespräche danach geführt. Und ja, das war eigentlich mein Highlight. Wie war das bei dir?
Ja, ich würde mich da tatsächlich anschließen. Also wenn man mich fragt, was hat mich geflasht, dann unser erster Live-Podcast. Das war auch mein erstes Live-Interview vor Publikum. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung auf allen Ebenen. Es war menschlich toll. Unser Interviewpartner war toll. Der hat super Antworten gegeben, verständlich. Das Publikum hat am Ende Nachfragen gestellt, war sehr interessiert und war eine gute Stimmung und einfach insgesamt eine wirklich schöne Erfahrung. Und ja, das war das, was mich geflasht hat.
Es war übrigens auch einfach noch total nett, weil wir im Rahmen des BeFuture Festivals diesen Live-Podcast hatten. Wir waren dann am Tag vor schon auf Seminaren über konstruktiven Journalismus. Wir sind dann auch zwischendurch immer essen gegangen. Wir sind zusammen zurück Zug gefahren. Und das war auch irgendwie total nett, mit dir so viel Zeit zu verbringen, Alina.
Ach, schön. Ja, ich habe es genauso empfunden. Wir waren zwar super übermüdet, aber glücklich. Und ja, also es war eine wirklich schöne Zeit. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer Abschlussfolge. Die erste Staffel ist vollbracht.
Juhu!
Und jetzt kommt ein ganz besonderer Moment. Wir wollen euch nämlich das Thema der nächsten Staffel verraten.
Und was ist das Thema, Alina?
Es ist nachhaltige Kleidung. Sarah, warum widmen wir uns dem Thema in der nächsten Staffel?
Ja, also wie Essen ist Kleidung auch etwas, womit wir jeden Tag zu tun haben. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch in unserem Leben. Ich kann erstmal für mich persönlich sprechen, ne, warum ich das Thema so spannend finde. Also mich beschäftigt das schon lange. Ja, wenn ich zum Beispiel Kleidung für meine Kinder kaufe, dann muss ich ja gucken, wie wird die hergestellt, weil möchte ich, dass andere Kinder die Kleidung für meine Kinder genäht haben zum Beispiel. Das ist ganz schön krass, ne? Und es ist auch nicht immer leicht umzusetzen. Ich finde das auch ein Thema, was im Alltag manchmal schwierig ist, weil du an bestimmte Produkte kommen musst, die müssen kostengünstig sein, die müssen qualitativ sein, sie müssen dir auch noch gefallen und dann aber im besten Fall auch irgendwie fair hergestellt. Und das ist gar nicht so leicht, da muss man auch viel suchen. Aber sehr, sehr wichtiges Thema. Es geht um Ökologie, es geht um faire Arbeitsbedingungen, es geht um Vermeidung von Tierleid.
Genau, und tatsächlich hat die Produktion unserer Kleidung auch einen großen Einfluss auf Umwelt und Klima. Und wir wollen uns in der nächsten Staffel anschauen, was muss sich ändern und was kann jede und jeder Einzelne von uns tun.
Ja, da wollen wir uns gemeinsam mit euch auf die Reise machen und sind schon sehr gespannt, haben schon Ideen für mögliche Interviewpartner und Partnerinnen.
Genau, und wenn ihr Fragen habt zum Thema nachhaltige Kleidung, dann schickt sie uns gerne an kontakt@perspektiven-podcast.de oder schreibt uns auf Instagram, dort findet ihr uns unter perspektiven-podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Die zweite Staffel startet voraussichtlich im Frühjahr 2024. Bis dahin, habt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir freuen uns, wenn ihr uns erhalten bleibt und auch nächstes Jahr wieder dabei seid.
Ganz liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.
Gut.
Soll ich auf Pause machen?
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal anfangen.
Und jetzt, der Perspektiven-Podcast ist ein Podcast von mir, Sarah Krüger.
Und mir, Alina Jensen. Kooperationspartner ist Alex Offener Kanal Berlin.
Alex Berlin. Mehr als ein Sender.